Er ist Informationsrechtler in Münster an der Universität. Und ich würde Sie, wir haben jetzt die meisten Stellungnahmen eigentlich gehört, die sich für Olivelle auch ausgesprochen haben. Ich würde Sie bitten, das jetzt mal aus der Sicht des Wissenschaftlers, des Rechtswissenschaftlers und des Informationswissenschaftlers nochmal auch zu beurteilen und eventuell auch Stellung zu nehmen zu dem Thema, das kurz angesprochen wurde, dass ja doch zumindest bei dem französischen Modell auch ein relativ großes Überwachungssystem aufgebaut werden muss, um eben hier die einzelnen Nutzer überhaupt zu identifizieren, diese illegale Download-Aktivitäten entwickeln.
Ja, vielleicht darf ich als erstes nach dem letzten Sonntag sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Und zwar eben den Preis dieser vorzüglichen Präsentation, die mir sehr gefallen hat. Ich kann nicht so viel reden, sozusagen wie Sie. Ich möchte gleichzeitig auch nochmal loben, dass die französische Regierung es geschafft hat, sehr innovative Impulse in die Diskussion hineinzugeben. Olivelle, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist ein innovativer Denkansatz, allerdings genauso wie die Kultur-Flatrate, die ja auch sozusagen ihre politische Wurzeln in Frankreich hat. Auch Gratulation übrigens zu dem perfekten Tag. Heute ist der Open Access-Tag, also kein besserer Tag, kann man sich denken, um eine solche Diskussion zu haben. Ich will ganz einfach in deutscher Manier ganz einfach die fünf wichtigsten Punkte nur zusammenfassen, die mir aus der wissenschaftlichen Diskussion kritikwürdig erscheinen, vielleicht im Detail. Das eine, was ich mich auf jeden Fall frage, ist, warum sollten überhaupt die Access-Provider bei diesem Modell beziehen? Sie haben es in Frankreich getan, das ist löblich, aber verstehen kann man es nicht, denn Sie sind ja Ökonomen, ökonomische Analyse des Rechts. Das heißt im Klartext, dahinter vermute ich, ist ein ganz anderes Problem, nämlich das Problem des Haftungsmodells. Man geht im Grunde implizit davon aus, dass die Access-Provider eine Verantwortlichkeit haben, nicht, dass sie das freiwillig tun, sondern dass sie das auch tun müssten. Und ich meine, da ist es nun aus deutscher Perspektive klar, wir haben keine Verantwortlichkeit für Access-Provider. Das Leitmodell ist über europäisch vorgegeben in der E-Commerce-Richtlinie. Es gibt keine Verantwortung für Access-Provider. Wir wollen keinen Felix Somm mehr haben, wir wollen keine CompuServe-Fälle, wie wir sie vor 10 Jahren hatten. Das ist das Leitbild, das hinter allem steht. Das zweite ist, warum hat denn die E-Commerce-Richtlinie eigentlich die Access-Provider weitgehend freigezeichnet? Weil sie auch technisch nicht in der Lage sind, das Ganze zu prüfen. Der berühmte Satz eines Informatikkollegen von mir von der Uni Freiburg, eine Bit sehen Sie nicht an, was es beinhaltet. Wir wissen es schlichtweg nicht und wir wissen damit recht, das sind ja kleine parzellierte Teile, die da durchs Internet ziehen. Wie soll so jemand überhaupt das rausfiltern? Die dritte Problematik ist noch schlimmer. Wie soll eigentlich ein Access Provider überhaupt das alles prüfen, juristisch? Wer prüft hier überhaupt, ob überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt? Und hier kommt mir das Modell, das diskutierte Olivelle, gar nicht mehr so innovativ vor. Ich erinnere mich, vor 10 Jahren bei der IFPI, bei der damaligen IFPI gesessen zu haben, die gesagt, das machen wir als Musikindustrie. Wir haben da so ein System entwickelt, so eine Blackbox, und da wird dann automatisch das rausgezogen. Ihr müsst dann sozusagen das Ganze nur zumachen. Das war schon damals ein Flop. Und es wird heute das sozusagen damit nicht besser. Sie müssen sich ja klar machen, ein Access-Provider hat ja auch vertragliche Pflichten gegenüber den Kunden. Also eine Sperrung ist ein schwerer Verstoß letztendlich gegen die Verpflichtung, den Access-Bereich natürlich auch aufrechtzuerhalten. Also er trägt eine enorme Prüfungslast, ist in der Zwickmühle zwischen den Kunden, die er hat, und der Industrie, der Rechteverwerterindustrie. Das vierte Problem, auch sehr einfach, was stellt denn so ein Access-Provider fest, wenn er überhaupt irgendwas feststellen sollte? Woran kommt er überhaupt? Er kommt nur an die IP-Adresse des Anschlussinhabers. Mehr kann er nicht wissen, das wurde auch schon gerade einmal kurz angedeutet. Wenn jemand ganz anders sozusagen die Rechtsverletzung begeht, ist er gekniffen. Und das heißt im Klartext, da müsste man wieder mit diesen bei uns in Deutschland als sehr fragwürdig betrachteten Methoden à la Promedia und Ähnlichem dann sozusagen weiter recherchieren mit Hilfe von Staatsanwaltschaften. Da sind wir bei dem Riesenproblem eben, ob das alles so gehen soll. Und dann sind wir aber im fünften Problem. Das hat uns das Bundesjustizministerium natürlich auch nochmal beschert, die ja auch sagen, also wir machen das nicht, Olivelle. Und zwar sagen die aus Datenschutzgründen, eins verstehe ich allerdings nicht, ich sehe nicht das große Datenschutzproblem, ein großes Register aufzuziehen, wo diese Gesperrten drin stehen. Da kann man ja Zugangsrechte an berechtigtes Interesse koppeln, das ist alles machbar. Das ist aufwendig, aber man kriegt das hin. Das größere Problem sieht das BMJ, soweit ich mit denen noch telefoniert habe, darin wohl in der Frage der Vorratsdatenspeicherung. Also wo kommen die Daten her, wer recherchiert hier eigentlich was und wie weit gehen da eigentlich Datenströme einher und aus? Das sind meine 5 Punkte. 2 Punkte möchte ich noch zusätzlich sagen, weil Sie das gerade in Ihrem ersten Vortrag nicht erwähnt haben. Ich finde auch, dass diese Diskussion nicht nur eine Diskussion sein kann, Rechte Verwerter im Verhältnis zu Nutzern bzw. deren Access-Provider. Es müssen auch die Urheber mit einbezogen werden, und zwar nicht so, wie wir es in Deutschland schon mal gesagt haben, dass nur irgendwelche Hausautoren von irgendeiner Branche vorgeschoben werden, sondern schlichtweg man wirklich mal erodiert, wie geht es denn den Kreativen und geht es ihnen gut? Die Leute wären, glaube ich, gerne bereit zu zahlen und ihre ganze Piraterie aufzugeben, wenn sie das Gefühl hätten, das kommt im Tokyo Hotel zugute. Aber wenn das Gefühl ist, es geht um BMW und Sony, dann wird es schwierig. Und das Letzte ist, das ist auch in diese Runde gesagt, weil hier sitzen Leute, die genau sozusagen gleich explodieren unter Umständen. Diese ganze Diskussion, und da zeigt Olli Wendt, kann nur geführt werden, wenn wir endlich dieses Freund-Feind-Bild sein lassen. Also dieses, wenn man da sich kritisch dazu äußert, ist man automatisch Todfeind Nummer 1 und wird sozusagen nicht mehr gegrüßt. Sondern das können wir nur im Sinne von Sarkozy und Olli Wendt machen, mit einem Dialog zwischen allen Beteiligten. Das war mein
Dialog, den wollen wir gleich hier zustande bringen. Ich habe gleich noch mal eine Frage an Herrn Bocobzar, wie das denn konkret in Frankreich aussehen soll. Sie haben dieses Überwachungssystem angesprochen. Jetzt haben wir von Herrn Hörn gesagt, dass es da doch einige gehört, dass es doch einige Bedenken dagegen gibt. Wie sollen auch hier diese Datenschutzbedenken oder auch diese Vertragsbedingungen, die an die Provider gestellt sind, wie soll das alles in Einklang gebracht werden?
Oui, merci. Oui, s'agissant du système de surveillance, je voudrais demander quel système de surveillance, dans le cadre des accords Oliven ou du projet de loi création d'Internet, il n'y a pas de mise en place d'un système de surveillance. Simplement, la manière dont les choses se passeront après le vote expert du projet de loi, c'est que, alors qu'aujourd'hui, les ayants droit vont sur Internet, constatent que leur fichier est mis à disposition sur un réseau en peer-to-peer, par exemple, et s'adresse au juge, et le signal se fait, et ensuite le juge instruit, avec toutes les difficultés qu'on fait, peut-être que les sanctions ne sont pas proportionnées, que le juge est surchargé de demandes qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'il en a tout simplement trop. Bref, ce système dont on a vu qu'il n'était évidemment pas adapté, et bien, alors qu'aujourd'hui, donc, c'est le juge que les ayants droit vont voir, demain, quand la loi aura été votée, l'ayant droit fera la même chose, mais au lieu d'aller s'adresser au juge, il s'adressera à la haute autorité, à la DOPI. Ni les accords Oliven, ni le projet de loi ne prévoit la mise en place d'un système de surveillance qui s'appliquerait à tous les réseaux, qui serait un autre système que celui-là. Il n'y a pas de système de surveillance. Et alors, bien sûr, se posent des questions sur la protection des données. Bon, à cet égard, je voudrais rappeler d'abord une évidence, c'est que le projet de loi, évidemment, est passé devant la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL en France, donc l'autorité de protection des données française. Il est passé évidemment aussi devant le Conseil d'État, donc qui ont validé le dispositif, sans réserve particulière. Et puis que lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre ce dispositif, évidemment, l'autorité devra, pour mettre en œuvre le dispositif, par exemple, garder, pour ses besoins internes, garder la trace des internautes qui ont déjà contrevenu une fois, à qui elle a envoyé un message email, pour, si l'internaute récidive, lui envoyer cette fois-ci la deuxième étape, la lettre, et puis ainsi de suite pour la troisième étape. Donc il y aura des fichiers internes, évidemment, qui seront constitués au sein de la haute autorité, dont j'avais dû préciser tout à l'heure qu'elle est composée magistrat, et c'est une autorité administrative indépendante. Donc tout ça, ils sont bien égaux de protection des données, il n'y aura pas ni système de surveillance sur l'ensemble des réseaux, ni des fichiers qui proliféreraient qui seraient à disposition de tous. Non, c'est les données qui seront collectées seront gardées par l'autorité pour la seule réalisation de ces tâches au terme de la loi. Donc pas de risque justement de consultation de données par.
Herr Hörn, vielleicht gleich nochmal darauf kurz eingehen, inwieweit dieses Modell auch mit deutschem Recht oder mit EU-Recht so alles vereinbar ist, wie da die Stellungnahme ist.
Ja, ich glaube eben, das eine ist, dass immer, trotz der schönen Vorträge, die wir gehört haben, es im Detail immer noch Dinge gibt, wo wir nicht wissen, wie es laufen soll. Und das ist erstens, ich möchte wirklich mal gerne das Datenstrommodell sehen. Wer speichert und erhebt hier was und gibt das weiter an wen? Das ist eine. Und das Zweite ist, es gibt ja die Zweifel, die auch im Parlament anscheinend auch eine Rolle gespielt haben, ob nicht das, was da gespeichert sind, auch Daten sind, die unter Telekommunikationsrecht fallen, genauer gesagt unter Telekommunikationsdatenschutz. Eingriff in den Fernmeldeverkehr. Dann hätten wir in der Tat noch die Frage des Richtervorbehalts, nämlich die daran hängt, solche Daten überhaupt in dieser Art und Weise aufzeichnen zu dürfen. Die dritte Frage ist natürlich die Frage, ich glaube, da ist vielleicht die öffentliche Meinung ein bisschen übertrieben. Man sieht das so, dass jetzt eine Art Schuldregister entsteht, ein Sünderregister, eine Blacklist der Menschen für alle zugänglich, wer sind die Bad Guys im Internet. Da habe ich aber, glaube ich, die französische Diskussion hoffentlich richtig so verstanden, dass das ja wohl nie gewollt ist, sondern dass natürlich nur Access Provider und aus deutscher Sicht nochmal gesagt, Access Provider nur bei berechtigtem Interesse den Zugriff auf diese entsprechende Datei bekommen. Und vielleicht noch die vierte Frage ist, ich glaube eben, dass Sie noch im Datenschutz ein Problem haben mit der Richtigkeit der Daten. Auch die Richtigkeit der Daten ist ja eine datenschutzrechtliche Frage. Und ich frage mich immer noch, was um Himmels Willen speichern die da? Und was wird da sozusagen genutzt? Es können nur Anschlussinhaberdaten letztendlich sein. Und der Anschlussinhaber ist nun in vielen Fällen eben nicht der richtige Aspekt. Ich glaube, Sie haben es auch erwähnt, oder bei Ihnen kam es auch mit der Frage, was passiert, wenn der Arbeitgeber sozusagen dann noch rauskommt und über den Arbeitsplatz was falsch gemacht wird. Was soll denn dann um Himmels Willen passieren? Und da wäre es natürlich fatal, wenn dann große Firmen auf einmal sich in diesen Verzeichnissen wiederfinden, am besten noch mit Sperrvermerken oder ähnlichem.
Je voudrais quand même réagir, cher professeur, pour
Alle Ihre persönlichen Daten befinden sich dort schon ganz öffentlich ausgestellt und Ihresgleichen der ganzen Welt, alle Ihre Kollegen können auf Ihre Festplatte Einsicht nehmen, ohne bei Ihnen an der Tür zu klopfen. Es gibt Schwierigkeiten, die Google gerade hat, was die Speicherung der Daten betrifft, die der Dienste, die Google anbietet. Ich glaube, dass die Privatunternehmen derzeit in Frage gestellt werden. Ich denke allerdings, dass ein staatliches Unternehmen nicht in diese Kritik gerät, welches unter öffentlicher, in diesem Moment öffentlicher oder regierungsbehördlicher Überwachung, aber auch unter der Überwachung des Gesetzgebers stünde. Ich glaube, wir müssen doch noch etwas mehr Aufklärungsarbeit leisten, weil so wird das System nicht funktionieren. Es wird so funktionieren. Ich erkläre es Ihnen gerne. Die Rechteinhaber, die derzeit Verträge haben mit Gesellschaften, deren Aufgabe es ist, und sie werden auch bezahlt von den Rechteinhabern, im Netz zu schauen, was gedownloadet wird, und sie sammeln IP-Adressen. IP-Adressen sind keine persönlichen Daten, sondern eine Art von Autokennzeichen im Internet. Es sind keine privaten Daten, nein. Es sind viele Verkehrskraftwagen, die ihre Nummer haben und die sind eben gekennzeichnet und damit auch irgendwo verwiesen. Wo gibt es dann die Daten dahinter? Wenn auf einer IP-Adresse etwas zu viel gedownloadet wird, kann der Rechteinhaber sagen, da ist dieses Werk und damit mit dieser Software, mit dieser besonderen Software, ich werde jetzt nicht hier den Beispiel nehmen, aber im Juli beispielsweise, da gibt es die und die Anzahl von IP-Adressen, die einen Film gedownloadet haben, der noch nicht einmal im Kino ist, der noch nicht einmal im Handel ist. Ganz offensichtlich ist es ein Film, der noch keine Auswertung erfahren hat und das Downloaden kann nur illegal sein. Und da kann man diese ganzen Beispiele durchaus auf andere Wirtschaftsfelder übertragen, Filme, die im Internet zu sehen sind, bevor sie ins Kino kommen. Was ihr erster Aufführungspunkt ist. Sobald diese IP-Adressen identifiziert worden sind, hat der Rechteinhaber nur eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, einen Richter aufzusuchen. Künftig richtig? Wäre es so, dass diese entsprechende Beobachtung der Hadopi mitgeteilt wird, also dieser Bodenregulierungsbehörde, die die E-Mail-Adressen natürlich sammeln wird und in einem wütenden Schloss und Riegel behalten wird, sie, keine hat Einsichtnahme, außer die Hadopi selber. Wenn sich die Sache dann weiterentwickelt, gäbe es dann die berühmte Mahnmail oder den entsprechenden Brief, der vom Server entsprechend geschrieben werden muss. Das Ganze läuft mit einer Mitteilung von der Regulierungsbehörde an den Server. Nicht die Regulierungsbehörde schreibt den Brief. Diese Regulierungsbehörde muss die entsprechenden Daten behalten und aufbewahren. Also einerseits die IP-Nummer, andererseits die identifizierten Daten, um auf die Person zurückzukommen in dem Moment, wenn es einen Wiederholungsfall gibt. Den wir nun alle nicht wünschen. Und da wird dann in diesem gestuften Verfahren dann der eingeschriebene Brief losgeschickt.
Der Server,
und Sie haben mich gefragt, ob der Server die Möglichkeit hat, die Daten zu bekommen. Nein, er hat sie ja längst. Sie werden auch entsprechend abgefragt.
Und
dann wird dem entsprechenden User erstens die Mail geschickt und so weiter, das Einschreibbrief oder eben die Verbindung gekappt für eine gewisse Zeit. Aber in keinem Moment kann dieser Server sagen, ich mache das, weil das, was sie da gemacht haben, missfällt mir. Nein, in den USA. Allerdings sind es die Server selber, die Betreiber selber, die dieses tun. Die Provider können, machen das auch in Großbritannien durchaus. Aber hier ist es so, dass die Regulierungsbehörde der Garant dafür ist, dass die Daten nur in diesem Kontext eingesetzt werden. Der gleiche Garant. Letztendlich ist es für das reguläre Vorgehen des Verfahrens, weil der eigentliche Ansprechpartner des Bürgers ist die Justiz. Sie haben jetzt hier in einer Art und Weise unser System eigentlich mit falschen Vorzeichen kritisiert, weil es geht uns nicht darum, die Menschen zu überwachen und zu beobachten. Uns geht es nicht darum, die Nutzung wirklich zu überwachen. Nein. Sondern die Adopie und die Provider beobachten, was passiert. Und eine Blacklist, natürlich glauben sie nicht, dass sie längst auf ihrer Blacklist sind mit ihrer Kreditkartennummer, wenn sie ihre Marge überschritten haben und die Karte zu stark genutzt haben. Natürlich gibt es da eine Form von Blacklist, genauso. Wäre das eben innerhalb dieses Dreiecks Adopie-Provider?
Darf ich dazu gleich sofort antworten? Das eine ist, dass natürlich BitTorrent oder irgendwelche Kreditkartenleute irgendwelche Daten speichern, vielleicht zu viel speichern, ist, glaube ich, gar nicht die Fragestellung. Also, es ist schlimm genug, dass sie es tut. Hier geht es um die Frage, ich glaube, da ist der große Mentalitätsunterschied. Eine IP-Adresse in Deutschland ist zwar immer noch ein streitiges Thema, aber die Stimmen mehren sich auch seitens der Gerichte, die ganz klar die IP-Adresse als personenbezogenes Datum ansehen. Leitgeprüft ist das Bundesjustizministerium hier in Berlin verurteilt worden, wegen Datenschutzverstößen, weil sie die IP-Adressen ihrer entsprechenden Web-User mitgespeichert haben. Das ist nicht eine Stimme, eine verrückte Stimme, sondern das sind viele, viele, viele. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, vielleicht zu Frankreich. Ich will das gar nicht kommentieren, ob das jetzt was, ob wir Recht haben. Aber das ist ein Unterschied anscheinend. Die Rechtsverfolgung von Promedia und den anderen, die Sie erwähnt haben, dieses Mitschneiden von IP-Adressen durch Agenturen, wird bei uns mit ganz großen kritischen Zeigefingern gesehen. Und wir haben immer mehr Zweifel, ob das so weitergehen kann und soll. Die Prüfungslast, die haben Sie gerade selbst dokumentiert, das Prüfungsproblem. Sie sagten, wenn da so ein Film neu ist, dann ist es klar, das kann nur sozusagen eine Urheberrechtsverletzung sein. Richtig. Aber was ist mit den ganzen Fällen, wo wir nicht über neue Filme reden? Wo wir über ganz anderes Material reden? Es bleibt ein Prüfungsrisiko. Die Frage wäre für mich, wie wollen Sie das mit den Access-Providern klarkriegen? Und die letzte Frage ist für mich auch noch eine Frage. Wir sind hier Juristen, wenn man so will. Was ist mit der Effizienz eigentlich Ihres Modells? Die Freaks, die richtigen Bad Guys, die wissen genau, wie sie das französische Modell aushebeln sollen. Die suchen sich irgendwelche Server woanders, nehmen andere Router, was auch immer. Das heißt, das Schlimme ist, es trifft vielleicht die Kids, wenn sie die bestrafen wollen.
Oder ihre Eltern.
Oder eben, also die richtigen Bösen, wie gesagt, die kriegen sie damit eigentlich nicht.
Also ich denke, es gibt zumindest noch ein paar offene Fragen, die wir vielleicht nicht abschließend heute klären können. Aber ich würde gerne auch nochmal die europäische Sicht kurz mit einbeziehen. Wie weit sollte das denn, wenn es jetzt hier doch noch weitere Absprachen gibt auf europäischer Ebene, wie weit könnte es denn da eventuell gehen? Wir haben jetzt gehört, der Trend ist allerhöchstens in Richtung Kooperation, also sehr allgemeine Umschreibungen. Können Sie sich auch was vorstellen, dass konkret was vorgeschrieben wird auf europäischer Ebene, dass jetzt in die Richtung abgestufte Antwort oder im Englischen heißt es vielleicht noch treffender Three Strikes, also nach drei Urheberrechtsverletzungen kommt eben dann die Kappung des Internetzugangs. Ist sowas auf europäischer Ebene möglich? Wenn man auch betrachtet, dass das Europäische Parlament ja mehrere Resolutionen eben verabschiedet hat gegen Netzsperren.
Also um beim letzten anzufangen, das Europäische Parlament hat sich in einem Beschluss, und das war bei der Kulturwirtschaft, gegen Netzsperren ausgesprochen, was niemand beantragt hatte, was auch niemand gewollt hat. Und insofern ist das aus meiner Sicht keine Antwort auf die Frage, was brauchen wir? Und ich habe die auch heute hier nicht gehört. Also mein Anliegen ist der Schutz des Grundrechts auf geistiges Eigentum. Wie können wir das erreichen? Und das ist mein Anliegen, dass wir an dieser Stelle wirklich weitergehen. Da hat Olli Wenn Vorschläge gemacht. Ich finde, man sollte jetzt nicht direkt sagen, das geht alles nicht, das ist grundsätzlich falsch, sondern gucken, was ist daran hilfreich, wo sind die kritikwürdigen Punkte, die ja auch gerade angesprochen sind. Was das Europäische Parlament im Weiteren angeht, so ist es so, das gucken Sie sich die Richtlinien an. Also, wenn Sie 27 Staaten unter einen Hut bringen wollen, dann müssen Sie in Ihren Vorschriften schon relativ einen allgemeinen Rahmen setzen. Es wird im Telekom-Paket in diese Richtung gehen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Kooperation, das ist für die Universaldienstrichtlinie ausreichend, konkret und präzise. Das ist der Sinn einer solchen Richtlinie, dass sie diesen allgemeinen Rahmen zieht. Konkreter oder präziser wird es vielleicht werden in den weiteren Beratungen zu Online-Inhalten. Und da muss genau diese Diskussion stattfinden. Ich werbe ja aber dafür, dass sie stattfindet, dass sie nicht einseitig stattfindet, nur von der Seite der Provider oder der großen Rechteinhaber, sondern dass sie eben wirklich von denen, deren Grundrecht wir schützen wollen, mitgeführt wird. Und da wird es dann davon abhängen, wie konkret die Antworten auf diese Fragen sind. Also ich habe mir vorhin nur schon mal aufgeschrieben, was Sie gesagt haben, was haben die Provider überhaupt für ein Interesse an dieser Frage. Also die Provider haben ein Interesse an interessantem Content. Das ist das eine, und damit finde ich, sind sie auch in einem Stück Verpflichtung drin. Das zweite ist, wie ist das eigentlich mit dem Schutz des Urheberrechts? Ich habe gestern bei der Eröffnung der Buchmesse war es so, dass Herr Professor Honnefeller geklagt hat, die Summe der Probleme, und wurde ja auch die Hälfte der Veranstaltungen sich mit dem Thema Digitalisierung befasst. Auf der anderen Seite Paulo Coelho als einer der Autoren gesagt hat, also wir sollten das auch als Chance sehen. Dann hat er aber ein, finde ich, interessantes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, er würde zum Beispiel jeden Monat einen seiner Bücher online stellen und hätte damit eine große Resonanz. Ja, aber ich glaube, für den Rest seiner Bücher möchte er den Schutz des geistigen Eigentums haben und selber entscheiden, wann gibt er das ab und wann nicht. Das heißt, die Aufgabe, dieses Grundrecht zu schützen, bleibt bestehen im Interesse der Autoren, aber es müssen auch neue Wege gefunden werden, die sich nicht nur an dem Status quo orientieren. Und da ist meine dringende Bitte, diese neuen Wege sollten wir eigentlich nicht nur von der Europäischen Kommission erfinden lassen oder von Ministerien, sondern die sollten auch vom Sektor erarbeitet werden. Das erleichtert den Weg. In Frankreich ist ein Weg mit dem Sektor gegangen worden, und ich finde, deshalb ist es auch aller Mühen wert, das Ergebnis dieses Weges zu überprüfen, nach dem Motto, was können wir davon übernehmen, auch in Deutschland. Das ist eine schwierige Frage, weil wir eine andere Rechtstradition haben. Aber das sind aus meiner Sicht die Fragen und die Aufgaben, die zu tun sind.
Merci à Arnaud de le souligner. C'est effectivement la conjugaison entre un cadre législatif et des initiatives privées, des initiatives du secteur, qui vont effectivement donner la direction générale. Et Ruth, ce n'est pas qu'en France. On n'est pas on ne vit pas dans un îlot complètement séparé du monde entier. Je vous ai parlé, j'ai l'impression que je vous ai parlé de MySpace. MySpace Music, c'est aux États-Unis et c'est la première plateforme qui passe un accord avec des majors, mais qui va en passer avec les indépendants prochainement, c'est pas uniquement avec les majors. Et s'il y a accord, rappelez-vous quand même, il y a quelques temps, nous avons suivi MySpace. Devant les tribunaux. Et comment ça se passe aujourd'hui? Nous nous sommes réconciliés sur une base dans laquelle MySpace reverse une partie de ses bénéfices aux ayants droit. Nous sommes sur un modèle totalement vertueux où nous avons combiné, j'ai essayé de vous montrer, à la fois le bénéfice communautaire, parce qu'il y a un bénéfice, mais on n'est pas là pour gagner, on n'est pas sur le modèle, le bénéfice communautaire de la promotion virale, de tout ce qu'on veut. Et on a lancé au sein du groupe, d'ailleurs, quelque chose qui ressemble à des échanges légaux, une plateforme d'échanges légaux, où les amis, c'est pas quelqu'un qui part loin. Pas loin tous, c'est quelqu'un que j'ai désigné à qui je peux transférer mon contenu et j'ai payé dans mon abonnement ce transfert à ce petit nom d'amis. Les amis, s'ils trouvent que le contenu est très bien, ils vont vouloir le transférer à leur petite sphère d'amis et à ce moment-là, ils vont devoir acheter sur ce titre et le transférer. Et là, on voit bien que l'on a un mariage gagnant entre tous les nouveaux usages qu'apporte Internet et la nécessaire valorisation de ces contenus. Parce que sinon, demain, il n'y aura plus de contenu du tout. Qu'on ne fasse pas rire en disant que les gens vont trouver leurs ressources sur Internet n'importe comment. Pour l'instant, ce sur quoi nous travaillons, encore une fois, c'est à avoir un certain nombre de règles contractuelles avec une exploitation des droits parfaitement intégrés dans ce nouveau modèle et qui soit bénéficiaire, pas seulement pour Universal Music, mais également pour les artistes et les artistes de Québec. Comme moi, ils sont très heureux qu'Universal Music puisse faire maintenant 20% de son chiffre d'affaires sur les ventes online. Très heureux parce que jusqu'alors, ils n'en tiraient pas bénéfice. Aujourd'hui,
Art und Weise verschafft. Bislang hatten sie da keine wirtschaftlichen Einkünfte
aus diesem Bereich. Ich bin dann doch so sehr stark in die Richtung von Flatrate-Modellen, dass man eine Art allgemeine Lizenz erwirbt für Nutzung bestimmter Inhalte. Jetzt haben wir da auch dieses andere, radikalere Modell schon jeweils kurz angesprochen, das ja auch in Frankreich mit kurz zumindest schon fast verabschiedet war vom Parlament, die sogenannte globale Lizenz für Inhalte, hier in Deutschland eher unter dem Namen Kulturflatrate oder Content Flatrate bekannt. Herr Hürth, vielleicht können Sie da auch noch ein paar Sätze dazu sagen, inwieweit das vielleicht, wenn man jetzt schon von so vielen Flatrates redet, ob das nicht vielleicht dann der einfache Ansatz wäre, um Filesharing auch zu legalisieren.
Ja, Frankreich ist immer ein Land der Überraschung. Also ich bin ein absoluter Fan Frankreichs. Diese Diskussion, die damals im Parlament war, war weltweit eine impulsgebende, auch wenn sie nicht erfolgreich letztendlich war. Die Kultur-Fairtrade-Diskussion ist deshalb wichtig. Sie ist vor allem für uns Deutsche nochmal wichtig, weil wir eine Diskussion zurzeit führen über die Zukunft unserer sogenannten GEZ-Gebühren, die berühmte Rundfunkgebührenfrage, wo sich auch viele, selbst die aus dem GEZ-Stall sagen, wir können die nicht mehr so handhaben, wie wir sie bisher gehandhabt haben, das muss anders geregelt werden. So, und da bietet sich natürlich an, sowas zu machen. Es gibt natürlich Probleme, ne? Also es ist jetzt nicht so, es ist genauso wie das Olivan-Modell. Es klingt gut, aber es hat natürlich im Detail viele Tücken. Die Hauptfrage, die immer in Diskussion gestellt wird, wie teuer soll es denn sein? Wie viel soll denn bezahlt werden? Die zweite Tücke ist, wer soll denn um Himmels Willen bezahlen? Nachher bezahlen Leute, die das Internet im Grunde gar nicht für Downloads nutzen. Und die dritte Frage ist, die scheint mir die entscheidende in der deutschen Diskussion zu sein. So eine Kultur-Flatrate käme ja den Kreativen in ihrem Sinne ihres Petitums zugute. Nicht nur natürlich auch der Tonträgerindustrie, aber eben auch den Kreativen. Und jetzt nochmal eine Provokation in den Raum hineinlanciert. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie hier in Deutschland nicht gewollt ist. Denn Geld abgeben an die Kreativen über solche Töpfe ist nun das allerletzte, was bestimmte mächtige Kreise hier in Deutschland wollen. Man will 100% des Kuchens und nicht sozusagen da etwas abgeben. Und von da aus ist das, glaube ich, der entscheidende Hemmschuh, warum wir in die Kulturflatrate relativ greifbar.
Ja, noch eine kurze Antwort direkt vom französischen Regierungsvertreter.
Pour compléter, parce que je peux très largement souscrire à ce qui a été dit sur les difficultés finalement de cette idée qui peut paraître séduisante de la licence globale, difficulté sur combien on paye, difficulté encore plus sur qui paierait, comment garantir finalement l'équité de ce modèle, puisqu'on ferait payer sans doute beaucoup de monde alors que...
Je peux unterschreiben, was hier erzählt worden ist über die Preise, über die Frage wer bezahlt, die Frage wie werden, nach welchem Schlüssel die Gelder an wen ausgeschüttelt und so weiter. Das sind alles einzelne Fragen, auf die wir konkrete Antworten finden müssen. Jetzt in der aktuellen Situation sind wir am Beginn der Phase 2, das heißt, legale Angebote entwickeln sich weiter, nicht nur in einer sehr vielfältigen Art und Weise, sondern auch in sehr unterschiedlicher Möglichkeit der Fakturierung. Sie können dafür bezahlen, es kann sein, dass es kostenlos für Sie ist, dass es Werbedienste nebenbei gibt, die Sie mitsehen müssen währenddessen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. Alles das wird dann nicht mehr diskutiert, wenn wir uns für ein und dieselbe Weise der Fakturierung entscheiden, weil es kann kein Nebeneinander verschiedenster Systeme sein. Also das würde bedeuten, wenn wir im Moment ein niederschwelliges Angebot machen, schrecken wir die Leute ab, Raubkopieren zu machen, machen damit legale Downloads interessanter und die verschiedenen in den Schaffungsprozess involvierten einzelne Menschen werden am Ende davon profitieren.
Ja, jetzt haben wir ja auch so viele Experten hier im Publikum versammelt. Das wollen wir natürlich alles noch mit einziehen. Wir haben, glaube ich, noch ungefähr eine halbe Stunde, um hier noch ein paar Statements auch aufzunehmen und natürlich besonders gerne auch konkrete Fragen. Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon haben wir im Publikum. Ich sehe gerade die erste eine Wortmeldung dort oben, eine zweite und wer dann sonst noch das Wort. Bitte auch, dass Sie sich kurz vorstellen und möglichst eben wirklich auch eine Frage formulieren.
Ja, hallo, hier ist Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Ich habe eine Frage und drei Anmerkungen. Ich bringe die Frage zum Schluss. Der Vertreter der französischen Regierung brachte das Beispiel, dass Olivier nette, angenehme und vielfältige legale Download-Möglichkeiten schaffen soll. So wurde das Ganze übersetzt. Ich frage mich, warum ist das nicht schon längst Erfolg? Da kann man doch von kompletten Marktversagen reden, dass das nicht schon eigentlich in den letzten 5-6 Jahren realisiert worden ist. Kein Wunder, dass die Verbraucher sich nette Möglichkeiten suchen, die es bei BitTorrent zum Beispiel gibt. Ich finde die Clients übrigens nicht so schlecht oder so hässlich an die Frau von Vivendi als die legalen Download-Möglichkeiten. Dann finde ich, dass Netzsperrungen vollkommen unverhältnismäßig sind. Es werden verschiedene andere Grundrechte von jungen Menschen, die meistens betroffen sind, einfach verletzt. Der Grundrecht auf Zugang, Rezipientenfreiheit, Informationsfreiheit und so weiter. Also, wundere mich, dass es halt hauptsächlich von älteren Menschen gefordert wird, die nicht irgendwie ihre ganze Kommunikationswelt im Netz verbringen. Ja, der Herr Hörn hat schon gesagt, dass die Kulturflatrate besser geeignet ist, Urheber zu kompensieren und ein freies Netz zu enthalten. Und ich frage mich, also das ist jetzt die Frage ans Publikum, wo kommen die Verbraucher vor? Ich habe hier eigentlich das Wort Verbraucher so gut wie gar nicht gehört. Also sie werden als Konsumenten ab und zu mal bezeichnet, die dann die Angebote kaufen sollen. Aber diese ganze Debatte, ja, die Verbraucher sind auch ein wichtiger Stakeholder in dieser Debatte. Und nicht nur die ISPs, nicht nur die Rechteinhaber und nicht nur die Urheber. Danke.
Ja, aber die Frage ans Publikum oder ans Podium. Vielleicht könnte die Frau Jeronimi kurz was dazu sagen, als Volksvertreterin quasi. Ist ja auch Verbrauchervertreterin.
Also um mit dem letzten anzufangen. Für die Verbraucher steht das Recht auf freien Zugang. Oder das Recht auf freien Zugang ist das Recht jeden Bürgers und jeder Bürgerin und damit der Verbraucher, jedes Verbrauchers. Also das ist das eine Grundrecht, das zu schützen ist. Und das andere Grundrecht ist das der Autoren und Provider und Rechteinhaber als Unternehmen sind jeweils nur in einer mittleren Position. Aber die Grundrechte, die werden für diese beiden Personengruppen geschützt. Und insofern ist für den ganzen Nachmittag die Verbraucherinnen und die Verbraucher Teil dieser Diskussion, die eine Säule der Diskussion sogar. Zweitens mit den legalen Angeboten teile ich Ihre Einschätzung. Nur wir sind offensichtlich in einer Situation, in der ein solches legales Angebot, ein breites, legales, niedrigschwelliges, akzeptiertes Angebot, der Markt alleine offensichtlich nicht produziert. Und insofern bin ich entschieden der Meinung, dass durch eine solche Verpflichtung des Staates, Kooperationen der Sektoren voranzubringen, dem nachgeholfen werden muss, weil es offensichtlich von alleine nicht läuft. Und drittens würde ich gerne an Herrn Professor Hörn die Frage stellen, ob er denn bei, bei der Kulturflatrate die verschiedenen Datenschutzprobleme grundsätzlich als gelöst ansieht.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz kurz nur ganz kurz zu dieser Diskussion. Man muss es eigentlich so noch komplizierter machen. Also jetzt muss ich mal die Rechteverwerter auch. Die haben auch eigene Grundrechte sozusagen. Das ist klar. Es ist ein kompliziertes Dreiecksverhältnis, sogar Vierecksverhältnis, wenn Sie das Access-Provider dazusehen. Und das macht eben diese Spannung aus. In der Tat gebe ich Ihnen auch übrigens recht. Ich finde auch, die Verbraucher sind nicht richtig vertreten, vor allem nicht durch die Verbraucherschutzverbände. Die haben mit Kühlschränken noch in dem 19. Jahrhundert zu tun, aber mit diesen Fragen, da finde ich in keinster Weise. Das finde ich eigentlich nur schade. Bei der Flatrate, glaube ich, gibt es keine Datenschutzregelung. Wir haben nämlich bekannte Strukturen, eigentlich, wie das abgewickelt wird. Das würde ja typischerweise bei Verwertungsgesellschaften nun abgewickelt, wie auch immer die dann aussehen mögen. Sodass ich glaube, dass das eigentlich so relativ gut gehen kann. Jedenfalls unproblematischer als das Olli-Wenn-Modell. Ich glaube, da sind die Tücken nicht, was das angeht. Alles andere, der Kollege sagte, ich hätte das als besseres Modell bezeichnet. Ich weiß es auch noch nicht. Nur wir hatten bisher noch gar keine richtige Diskussion über Kulturflatrate. Die ist ja damals in Frankreich gestoppt worden. Wir müssten da viel, viel kreativer noch ran. Da ist Kreativität erforderlich.
Ja, also wir müssen noch sehr viel ausbalancieren und auch die Fragen. Hier haben wir jetzt das nächste Wort. Dann haben wir da noch eine, da noch eine, da noch eine. Und da, und dann würde ich das vielleicht auch erstmal für eine Runde dann machen. Ja,
ist an. Ja. Christian Menning von Vodafone Arcor. Zwei Anmerkungen, eine Frage. Zunächst mal die Anmerkung, Aufklärung ist das, was wir machen können. Deswegen vielen Dank erstmal an die Veranstalter, an Botschafter, dass wir hier sind. Das hätte passieren können, bevor ganzseitige Anzeigen gegen die Provider in deutschen Zeitungen geschaltet werden. Da erfährt man, was wirklich gentechnisch und was juristisch möglich ist, finde ich ganz wichtig. Die zweite Anmerkung ist, dass man bei Geschäftsmodellen natürlich auch sich anpassen muss. Ich möchte auf eine Studie jetzt aufmerksam machen, die vielen mit Sicherheit bekannt ist von der FP, dass mit der Steigerung an Möglichkeiten, legal downzuloaden, auch das illegale, die illegalen Tätigkeiten sinken. Das ist mit Sicherheit auch eine wichtige Korrelation. Und dann eine Frage an die französischen Vertreter. Ich habe die Information, dass das Olli-Wenn zwar ein Akkord ist, eine Vereinbarung, der konsensual geschlossen wurde, allerdings das Droit à l'oubli viel umstrittener ist und dass von Seiten der Provider auch da zum Teil die Zustimmung zurückgezogen wurde. Vielleicht können Sie da noch mal zu den Gründen was sagen.
Können wir gleich zu der Regulierungsbehörde da und sonst was?
Oui, donc l'accord est effectivement
a été pris entre zwischen den verschiedenen
plus de 40 signataires des différents secteurs,
reflété un consensus
de ces acteurs. Le projet de loi donc, a été développé sur le fondement direct des accords universels, avec une traduction de la traduction législative. Il y a eu une discussion d'abord du point de réglage technique, parce qu'entre un accord qui se met en quelques pages et un projet de loi qui doit garantir un fonctionnement effectif, qui doit apporter l'ensemble des garanties, notamment sur la protection des données, apporter toutes ces garanties-là à l'ensemble des acteurs, forcément il y a du travail législatif, il y a du travail au niveau des services gouvernementaux, il y a du travail avec les acteurs, il y a du travail avec le Conseil d'État, avec la Commission nationale pour la garantie des libertés, donc ça c'est normal. Maintenant, sur la suite, ce que je pourrais vous dire, c'est que le débat parlementaire doit commencer très prochainement, dès le mois prochain, il est prévu. Donc, il y aura certainement des débats passionnés sur ce sujet, parce que ça reste un sujet complexe, ça reste un sujet qui soulève des questions qui sont tout à fait légitimes. Nous espérons que le projet pourra apporter des réponses à ces questions légitimes, et ce débat aura certainement lieu au sein du Parlement.
Ja, mein Name ist Guido Prinkel von Bitkom. Wir vertreten hier in Deutschland als Verband sowohl Telekommunikationsunternehmen als auch diverse Internetdienstanbieter bis hin zu hochintegrierten Medienunternehmen, also insofern die ganze Bandbreite. Meine Frage geht so ein bisschen ins Grundsätzliche, und zwar, es ist heute viel von Kooperation geredet worden, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort. Die Frage ist für mich eigentlich so ein bisschen, inwiefern spiegelt sich in Olivent tatsächlich ein Kooperationsmodell wieder? Auf den Punkt gebracht sieht es für mich eher so wie eine Inanspruchnahme aus der Provider. Und zwar einfach deswegen, weil es ist letztendlich, geht es immer noch um Law Enforcement. Nämlich die Frage, wie kann ich gegen Rechtsverletzungen vorgehen? Und da schließt sich jetzt auch die Frage an, nämlich inwiefern auch in Frankreich der Aspekt der Gewaltenteilung auch diskutiert wurde in dem Zusammenhang. Es ist ja klar, in Frankreich hat man eine Verwaltungsbehörde jetzt aufgebaut, die ist mit Richtern besetzt, aber es ändert ja nichts daran, dass das in dieses System eingreift, wie ich überhaupt gegen Rechtsverletzungen vorgehe. Und insofern finde ich es wichtig, diesen Aspekt nochmal zu betonen, denn es gibt ja grundsätzlich auch in Frankreich Möglichkeiten, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen, und die urheberrechtliche Lage als solche ist ja auch klar. Es ist eher gewissermaßen ein, ja, wenn man so will, ein Marktversagen der Staatsanwaltschaften, also so zumindest in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund halt der Aspekt der Gewaltenteilung und der Frage, inwiefern ist das auch ein Bypassing dieser grundlegenden Regel, wie setze ich Rechte durch und wie gehe ich gegen illegale Handlungen vor? Dankeschön.
Ja, vielleicht auch Herr Bokum sagt gleich nochmal zu diesem Thema.
Il faut quand même voir que depuis l'adoption de la loi droit d'auteur dans un massif d'information, qui est la transposition de la directive sur le droit d'auteur, il y a énormément de coûteuse pour les ayants droit parce que ça demande des mois de travail avec des avocats, une mobilisation d'un temps précieux dans les tribunaux. C'est très coûteux parce qu'effectivement les tribunaux sont encombrés, on le sait tous. Il faut travailler à des juridictions spécialisées parce que ce sont des dimensions techniques et technologiques qui sont très importantes à prendre en compte. Et donc, on a eu une spécialisation en France des juges sur ces questions, donc ça veut dire des informations, puis ça veut dire aussi donc, énormément de travail, à mesure que ces services se développent et qui se développent pas forcément dans le bon sens, donc un mois. Et puis, c'est très compliqué aussi pour thème social, puisque il y a soit des actions qui sont menées contre des éditeurs du site ou des hébergeurs, ou contre y compris les éditeurs de logiciels, puisque la loi fiscale permet. Et la réponse qui est apportée là aujourd'hui par les accords de Vienne, c'est pour traiter effectivement d'un aspect très important qui est d'engager le citoyen français, le consommateur, le citoyen, dans une pratique différente. Et donc, encore une fois, je vous ai dit que sur les frontispices des accords de Vienne, il y avait rendre, faire de la piraterie un risque inutile, et c'est bien sur ce risque que l'on veut éviter qu'on enverra ces messages et que l'on fera effectivement ces actions de suspensives. Je crois que là aussi, il ne faut pas exagérer et caricaturer les accords de Vienne et le fait des pouvoirs publics français qui ensuite ont écrit la loi. La suspension dont on parle, ce n'est pas du tout une suspension, ce n'est pas un abonnement qui serait retiré et annulé, c'est une suspension pour quelque temps, pour frapper l'industrie, et notamment faire en sorte que, y compris à l'intérieur des familles, les abonnés, tout s'apporte sur l'abonné, l'abonné prenne conscience que son appareil ne doit pas servir à tout et n'importe quoi. Et l'abonné va, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, l'abonné va avoir une obligation qui va être de protéger son ordinateur, et on va voir en France, et je l'espère dans d'autres pays d'Europe, se développer des logiciels par feu. Qui vont permettre d'éviter aux charmantes des blondes d'aller sur les sites que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est pas non plus un acte d'une violence rare, hein. C'est simplement dire attention, là, ce n'est pas autorisé, si vous y allez, ben, vous savez que vous êtes en train de rentrer sur une zone dangereuse pour vous. C'est une action pédagogique, et je crois que le jeu en vaut la chandelle quand on voit effectivement ce que c'est sûr.
Ich habe eine Frage an die französische Regierung zur Praktikabilität der Internetsperre. Wie funktioniert das in einem Mehrpersonenhaushalt, in einer Familie, wenn jetzt also eine Person gesperrt ist? Heißt das, dass sozusagen der gesamte Haushalt dann keinen Internetanschluss mehr bekommt? Oder wie wollen Sie andersherum dann verhindern, wenn jetzt sozusagen die Ehefrau noch den Internetanschluss hat, dass andere in der Familie das auch benutzen?
Oui, pour répondre à cette question, enfin,
ce qui est visé, comme on l'a indiqué, c'est l'abonné, et donc ce qui est bloqué, c'est l'accès à Internet pour l'abonnement en question. Donc effectivement, une famille avec plusieurs personnes, plusieurs ordinateurs, qui a cet accès à Internet, et bien c'est l'accès à Internet pour l'ensemble des personnes du foyer qui sera suspendu pendant la période, puisque c'est l'accès à Internet de cet abonnement qui sera supprimé. Donc effectivement, pour répondre à votre question, on peut toujours imaginer qu'ensuite, dans les cas particulièrement tendus, une autre personne ira prendre un abonnement. Mais l'idée, là encore, pour revenir, c'est d'abord une idée de pédagogie, d'explication, et également de rendre le piratage un risque inutile ou un risque d'une gêne inutile, pas nécessairement d'une sanction plus dure ou qui passe plus mal. Le fait d'avoir une suspension d'abonnement en vous, ne serait-ce que celui-ci, et ensuite de voir comment on va déployer pendant la période en question, pendant ce mois, pendant ces trois mois, pour continuer à faire ce que l'on fait d'habitude sur Internet, c'est déjà quelque chose qui frappe les esprits, et c'est ça l'objectif.
Wir denken schon, dass das die Leute davon abhält.
Störer werden also gestört.
Können Sie noch?
Juste, en France, vous savez qu'on a des permis. Sur le permis, on a des points qui sont supprimés sur le permis. Quand on a fait une faute, on vous retire des points sur votre permis. Au bout d'un certain nombre de points retirés, vous n'avez plus le droit de conduire. Vous savez aussi qu'il y a des grands-mères qui perdent leur permis de conduire parce qu'elles donnent tellement de points ou elles se mettent tellement à la place de leur petit-fils que finalement, c'est elles qui perdent leur permis parce que finalement, elles ne conduisent plus depuis 20 ans. Mais c'est pas très grave, ça. C'est des cas marginaux. Le plus important, c'est ce signal qui est donné. On ne va pas, on n'a pas du tout l'intention de supprimer le piratage à 100%. C'est simplement un signal. Alors, évidemment, ce sera peut-être plus clair pour l'abonnement, mais une fois que vous aurez été retiré, il n'y aura plus. Puis après, on passera au piston, d'accord. Mais quand même, ça va marquer les esprits.
Die deutschen Provider noch dazu sagen?
Oliver Sümer ist mein Name vom Verband der deutschen Internetwirtschaft, der die Interessen der Internet Service Provider in Deutschland vertritt. Insofern also derjenigen Unternehmen, auf deren Rücken, will ich mal sagen, die Diskussion hier ausgetragen wird. Es wurde vorhin gesagt, dass in der Diskussion die Interessen von Verbrauchern nicht angemessen berücksichtigt werden. Mir fehlt ein anderes Wort mit V, nämlich das Wort der Verhältnismäßigkeit, das hier meines Erachtens zu kurz kommt. Ich finde es im Zusammenhang mit Olli Wendt immer wieder erstaunlich, und das erlebe ich heute auch hier wieder, mit welcher Leichtfertigkeit über datenschutzrechtlich und damit grundrechtlich geschützte Positionen hinweggesetzt wird. Es ist zumindest nach deutschem Recht völlig klar, dass eine IP-Adresse natürlich ein personenbezogenes Datum ist. Das ist nach meinem Kenntnisstand auch die Auffassung der Artikel 29 Gruppe der Datenschützer in der Europäischen Union. Insofern haben wir es hier natürlich mit einem erheblichen Eingriff zu tun. Ob dieser Eingriff erforderlich ist, denke ich, muss man auch mal in dem Licht betrachten, welche weiteren Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, Urheberrechte wirksam durchzusetzen. Und in diesem Zusammenhang wird immer so ein bisschen der Eindruck erweckt, als würde man völlig schutzlos dastehen als Rechte. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Beispiele, die insbesondere von der Vertreterin von Vivendi hier genannt wurden, waren teilweise Angebote, rechtswidrige Angebote auf Host-Provider-Ebene. Gegen diese Unternehmen haben sie natürlich einen direkten Anspruch, solche Rechtsverletzungen zu unterlassen oder Umständen sogar auch Schadenersatzforderungen. Die Problematik, um die es doch hier geht, ist die Frage, wie komme ich an die IP-Adressen ran, wenn ich sonst keine andere Möglichkeit habe. Auch da habe ich zumindest nach deutschem Recht ein Instrument, von dem ich die Musikindustrie zigtausendfach Gebrauch gemacht hat in der Vergangenheit, nämlich über Staatsanwaltschaften Strafanzeigen zu erstatten, Einsicht in die Akten zu nehmen, darüber die vermeintlichen Verletzerdaten in Erfahrung zu bringen und Ansprüche durchzusetzen. Darüber hinaus, Frau Hieronymi, gibt es die IPR-Enforcement-Richtlinie, die mittlerweile EU-weit umgesetzt ist und endlich auch hier in Deutschland, und die den Rechteinhabern ein weiteres Instrument in die Hand gibt, um im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens, und das ist dabei ein ganz entscheidender Punkt, ihre Rechte verfolgen zu können. Natürlich können Kooperationsmodelle hier einen Ansatz sein, aber ich kann doch nicht im Rahmen einer Kooperation zwischen Rechteinhabern und Providern mich über Rechte hinwegsetzen, die gar nicht zur Disposition stehen, nämlich grundrechtlich geschützte Positionen. Wenn das gewollt ist, dann kann ich nicht von Kooperation sprechen, dann muss ich von einer sehr tiefgreifenden und weitreichenden gesetzlichen, möglicherweise grundgesetzlichen Änderungen sprechen, die dazu erforderlich ist. Und dazu wäre meine Frage, ob das überhaupt politisch gewollt ist. Und zum anderen Frage an Frau Hieronymi, können Sie eigentlich die Internetprovider noch auf das verlassen, was vor über 10 Jahren mal den Basisrechtsrahmen für sämtliche Investitionen und für den Erfolg einer Infrastruktur gebildet hat, die wir heutzutage hier haben, nämlich auf den Grundsatz, dass ein reiner Access-Provider, ein Infrastrukturanbieter grundsätzlich nicht verantwortlich ist und insbesondere laut der E-Commerce-Richtlinie überhaupt keine Verpflichtung zu einer aktiven Überwachung besteht. Im Gegenteil, diese aktive Überwachung sogar verboten ist, weil sie natürlich einen Eingriff in Datenschutz- und Fernmeldegeheimnis darstellen würde. Das ist für die Unternehmen der Internetwirtschaft eine ganz maßgebliche und grundlegende Funktion und ein wichtiger Teil des Rechtsrahmens. Auf Basis dieses Rechtsrahmens sind Investitionen getätigt worden und der bildet die Rechtssicherheit für das Geschäft, das wir betreiben. Und meine Frage an Sie ist, ob wir uns darauf auch in Zukunft noch verlassen können.
Wir wollen wir das denn vor allem an Sie?
Also, ich hoffe, wir können uns alle auf das verlassen, was vor 10 Jahren beschlossen worden ist. Nur Sie wissen im Zweifelsfalle besser als ich, die Welt verändert sich jeden Tag und vor allem die Internetwelt. Und wir haben eine Entwicklung, die nennen wir Konvergenz von Infrastruktur und Inhalten. Und An dem Grundsatz wird nichts verändert. Aber an der Art, wie er in einer verändernden Welt unter Konvergenzbedingungen erfüllt werden kann, da müssen Sie für die Internetwirtschaft und wir für die Politik schon unseren Kopf anstrengen und neue Lösungen entwickeln, damit das ganz klar ist. Und dass man eben nicht sagen kann, das finde ich ein bisschen bizarr, wie Sie es für Bitkom vorhin gesagt haben, Sie haben von einem Marktversagen der Staatsanwaltschaften gesprochen. Also das ist schon interessant. Die Welt hat sich verändert und wir haben Aufgaben, die, das steht dann in den Gesetzen, wenn die öffentliche Sicherheit betroffen ist und sowas, dann darf man das mit einem Richtervorbehalt Eingriffe tätigen. Ja, das konnten die Staatsanwaltschaften ja noch bewältigen. Aber hier ein solch alltägliches, 1000-10000-faches Problem, dafür sind Staatsanwaltschaften nun wirklich nicht da. Und ich erwarte von den Internetprovidern, dass sie sich diesen veränderten Herausforderungen stellen, genauso wie es von der Politik, die es zu Recht von der Politik erwarten, wie es von den Rechteinhabern erwarten, unter Beteiligung der Autoren, aber bitte sehr, und dass wir zusammen adäquate Antworten auf diese neuen Fragen erarbeiten. Das ist es. Und das sehe ich im Augenblick nicht. Business as usual, und so haben wir das immer gemacht, reicht nicht aus. Von allen Seiten wird das bemühen, und das ist mit der Zusammenarbeit gemeint, dass man sich an einen Tisch setzt und überlegt, was ist unter den Bedingungen der neuen Technologie, unter Berücksichtigung der Daten, des Datenschutzes, an neuen Wegen möglich. Da ist Olivet eine Variante, die kritisch zu diskutieren ist, aber es ist wenigstens ein Vorschlag. Die Flatrate ist ein anderer. Ja, genau, und es kommen möglichst hoffentlich auch noch dritte und vierte Vorschläge, und darüber muss geredet werden. Nur das Nichthandeln, das schafft eben nicht die Lösung. Und wir haben gestern, Montag, ist in den USA vom Präsidenten der Pro-IP-Act unterschrieben worden. Ja, da wird ganz anders mit dem Schutz der Inhalte umgegangen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also ich denke, es ist höchste Zeit, und deshalb haben wir als Parlament darauf gedrungen, dass beim Telekom-Paket allerdings ein allgemeiner Rahmen, was die Kooperation angeht, gesetzlich fixiert wird. Und wir sind dabei und mit hoffentlich breiter Unterstützung aller betroffenen Sektoren bei der Online-Inhalte-Mitteilung der Kommission das zu konkretisieren. Insofern Veränderung in diesem Rahmen, den ich definiert habe, ja, die Grundsätze bleiben aber die gleichen.
Mais quand même, je pense qu'il faut absolument tendre le cou à une idée qui est que la directive e-commerce ne crée aucune obligation et crée surtout un régime de déresponsabilisation ou d'exemption de responsabilité pour les intermédiaires techniques, que sont les trains, les fournisseurs et les hébergeurs. Je crois que vous allez quand même un peu vite dans le besoin, plus en disant cela. Il y a certes un régime de responsabilité limité. Limité parce que il y a 10 ans aussi, cette directive a été faite à un moment où on voulait lancer la société d'information et l'Internet et le déploiement vis-à-vis en Europe. Donc on avait, la Commission avait clairement, et les États membres ont été d'accord, favorisé ce régime de responsabilité limité. Néanmoins, je vous rappelle quand même que le notice of takedown, ça a existé, c'est dans la directive, et que la seule chose à laquelle je vous signale quand même, je suis également fournisseur d'accès, donc je sais aussi de quoi je parle en main de l'antenne, la seule chose que me disent mes collègues de SFR et CGTM, c'est nous voulons bien d'un devoir de vigilance et de diligence, parce que c'est conforme au texte communautaire et c'est conforme à notre intérêt. La seule chose, c'est que nous ne voulons pas avoir cette obligation de surveillance, tout simplement, pas parce que c'est techniquement pas possible, ça ne me fait pas croire, excusez-moi, je connais un petit peu les autres dans le secteur, donc ça c'est pas vrai, mais simplement parce que dans le contrat commercial que l'on a avec les abonnés, on ne peut pas être à la fois jugé par ça, tout à fait d'accord, ce serait plus juste de dire. Mais en même temps, c'est pas du tout le système que nous devons développer, puisque c'est un tiers de confiance qui fait injonction au fournisseur d'accès d'envoyer le message correspondant à l'adresse IP. Et deuxième point, lorsque vous parlez des données personnelles, on vous l'a dit et redit, les données personnelles ne sont pas en cause puisqu'elles sont dans ce Fort Knox qui est la DOPI, contrôlée par la loi, contrôlée par la CNIL, et qu'en aucun cas, elles ne sont pas en cause. Seul le fournisseur d'accès sait quelle est la personne qui se cache derrière l'adresse IP et il agit sur injonction. Une autorité de régulation, qui par ailleurs est prévue par l'agence du e-commerce, et il agit donc sur injonction de cette autorité de régulation, ce qui peut même parfaitement dire à ses abonnés, je vous envoie ce message, d'ailleurs ce sera fait de façon assez automatisée, mais c'est tout, envoyer le message de la part de la DOPI et pour une cause qui est définie par la loi. Il agit en fonction de la loi. En France, tous les opérateurs télécoms ont toujours dit ce qui est dans la loi, nous l'appliquons. Ce qui n'est pas dans la loi, nous ne l'appliquons pas parce que nous ne souhaitons pas aller au-delà de ce que en France, ce sera. Et puis, c'est conforme à la directive commerce, que je sache, pour l'instant, personne n'a dit le contraire.
In der Zeit fortgeschritten. Ich würde deswegen sagen, wir machen nur noch die eine Frage, die wir noch auf unserer Rednerliste haben. Und ansonsten gibt es ja noch einen kleinen Empfang und dann die Gesprächsmöglichkeit im persönlichen Kontakt eben da noch weiterzuführen.
Eh bien, ça devient un peu difficile d'être le dernier dans ce Mohican qui est justement ni provider ni autre chose. Je m'appelle Westiger et je suis auteur. Et je m'excuse d'abord parce que je vais aller parler allemand parce que c'est ma langue naturelle et j'aimerais bien le maîtriser encore mieux que le français. Also erstmal vielen Dank, will ich sagen, dass wir überhaupt eingeladen wurden heute. Das ist nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Buchmesse ist und eigentlich gehören wir nach Frankfurt und nicht nach Berlin. Und deshalb war es eine besonders aufregende Veranstaltung, um diese Position hier nochmal extra verifizieren zu können. Und ich habe mir überlegt, welche Frage kann man eigentlich stellen, zumal jetzt mein Kollege schon auf die notwendige Hinweis, eigentlich eine Schlussfrage zu stellen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn er nicht gut ist, dann darf er sie dann wieder korrigieren. Meine Schlussfrage wäre nämlich ganz einfach und sie würde heißen, was passiert eigentlich nach dem Ende der Digitalisierung? Wie werden dann die Karten neu gemischt sein? Wie werden wir unsere Werte wirklich dann definiert haben? Werden sie wirklich noch nur über die Frage von Bits und Bytes definiert haben? Werden wir wirklich noch die Rechte, die wir aus unserer Tradition der Autorenschaft entwickelt haben, über digitale Werte abbilden können? Wo werden wir stehen, wenn wir nicht mehr über die Transformation argumentieren, sondern wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was wir mit dieser Transformation eigentlich bewerkstelligt haben? Wo werden wir unsere neuen Werte sehen? Und wie werden wir dann in der Lage sein, diese neuen Werte für uns zu definieren. Wenn Sie vielleicht zum Abschluss dieser Diskussion dazu die eine oder andere Idee haben, die uns vielleicht ein Stück weit auch über das aktuelle Dilemma hinausführt, wäre ich dafür sehr dankbar. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die sehr visionäre Frage. Ich denke, da können wir gleich in einen Anschlusspanel dann führen, allerdings nicht mehr heute dann. Vielleicht mag irgendjemand, dieser Informationsrechtler, der noch einen Ausblick über das Urheberrecht hinaus vielleicht noch für uns parat hat.
Nein, ich wollte noch, deshalb ist die Frage aus meiner Sicht wichtig. Was wir doch alle im Gespür haben, egal aus welcher Ecke wir kommen und wie unterschiedlich wir denken, das Urheberrecht hat sich radikal verändert in den letzten 10 Jahren. Es war bis vor 10 Jahren eine Spezialdisziplin für eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die sich typischerweise in München getroffen hat, in den Ort sozusagen auch, und in ganz kleiner Runde sozusagen ihre Deals gezogen hat. Es hat sich radikal geändert durchs Internet. Meine These ist immer, das Urheberrecht ist jetzt die Magna Carta des Informationsrechts. So, und da diskutieren auf einmal Leute über Urheberrecht wie Netzpolitik.org und andere, sozusagen Akteure, die man bisher überhaupt nicht kannte, die sie im Parlament erleben, auf einmal die freien Internetforen und so weiter. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass deshalb die Leitperspektive nicht mehr ist geistiges Eigentum. Der Begriff übrigens, der ist so gefährlich, wie er nur sein kann. Der ist mal von 1800 bis 1837 benutzt worden, politisch im Parlament, hier in Preußen, hier um die Ecke, um das preußische Gesetz durchzupeitschen zum Urheberrecht. Aber es ist nur ein politischer Kampfbegriff. Der ist danach sofort wieder ad acta gelegt worden von der Wissenschaft. Den benutzt gar keiner. Weil er sofort sagt, die Parallele, da ist Diebstahl, also alle sind dann Diebe. Also es ist immer die Kategorie Diebstahl, nicht der Diebstahl. Es ist komplizierter. Die Informationsgerechtigkeit kriegt man nur hin durch ein Gleichgewicht verschiedenster Kräfte. Das hatten wir schon ausgearbeitet. Einmal die Kreativen, die Rechteverwerter, und die Nutzer, Verbraucher, der Begriff ist auch schon gefallen. Und das ist eben nicht mehr so einfach, dieses Dreieck, als dass man sie in der Kategorie von Diebstahl und Nicht-Diebstahl und Eigentum und geistiges Eigentum darstellen kann. Deshalb, da müssen wir weiter ab. Das ist meine visionäre Frage zu.
Ja, herzlichen Dank. Ich fand es schon ein sehr gutes Schlusswort, aber Frau Mirwan, wollen Sie einmal?
Also ich finde, den Punkt, weil es jetzt nachdenklich wird, finde ich gut. Ich möchte sagen, wir haben in der europäischen Diskussion bisher, und da haben Sie mich jetzt verunsichert, herausgearbeitet, weil in den Unterschied, die angelsächsische Tradition, die auf das Copyright abzielt, und Droit d'auteur und das Urheberrecht ist ein etwas anderer Ansatz. Vorhin gesagt, die Wirklichkeit verändert sich. Wir müssen sie gestalten, indem wir diese traditionellen Wege zukunftsorientiert überarbeiten. Wenn wir das nicht machen, dann geht es so wie bei dem Finanzcrash, das sehe ich ähnlich, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird und das System eine Eigendynamik entwickelt, die keiner mehr in den Griff bekommt, naja, dann ja, erleben wir ja zurzeit, welche Turbulenzen, historische Turbulenzen das auslöst. Ich wäre deshalb dafür, dass wir uns rechtzeitig an einen Tisch setzen und genau das ausloten. Wie wollen wir es haben, dass es in der Zukunft aussieht? Vielen Dank.
Ja, natürlich auch wichtig, dass immer alle Interessensgruppen mit einbezogen werden.